Deutschlandfunk. Streitkultur.
Die Sommerferien sind nun überall in Deutschland vorbei und wohl noch nie zuvor wurde der Beginn eines neuen Schuljahres so intensiv beachtet und beobachtet. Überall wird gefragt, was haben die Schulen aus dem Corona-Lockdown im Frühjahr gelernt? Welche Konzepte gibt es für den bevorstehenden Pandemieherbst? Wie werden Versäumnisse aufgeholt? Was ist, wenn Schulen wieder flächendeckend geschlossen werden müssen? Alles Themen, die uns heute in dieser Streitkultur beschäftigen werden, denn wir fragen, haben Deutschlands Schulen in der Corona-Krise versagt? Am Mikrofon ist Monika Dittrich. Und bevor ich Ihnen meine beiden Gäste vorstelle, hier ein paar Stimmen zum Thema.
Mein Eindruck ist, dass die Lehrer zunächst einmal reserviert waren und damit auch erstmal nichts anfangen konnten. Es wurde dann gesagt, wir müssen erstmal üben, wie Teams oder Zoom überhaupt funktioniert, obwohl da gibt es nun wirklich nicht sehr viel zu üben.
Und das hat die Corona-Krise jetzt natürlich auch offengelegt. Die Schulen waren schlicht nicht vorbereitet auf diese Situation.
Das ist für alle keine einfache Situation, das ist gar keine Frage. Und es ist eine Situation, in der sich viele umstellen müssen.
Es muss jetzt tatsächlich nicht nur technischer Sachverstand, sondern auch methodisch-didaktischer Sachverstand in die Schulen kommen.
Kinder, die ohne häusliche Unterstützung, ohne digitale Endgeräte, in kleinen Wohnungen mit vielen Geschwistern keine Möglichkeiten haben, da wird natürlich das bisher Gelernte auf kein neues Futter stoßen.
Diese zunächst abgeworfenen PDFs über den Schülern und dann ein bisschen Kommunikation über irgendwelche Plattformen haben ja den Eltern auch ein bisschen gezeigt, wie die Schule so operiert. Und das ist, ich will es mal vorsichtig formulieren, sehr interessant gewesen.
Haben die Schulen in der Corona-Krise versagt? Und haben sie auch etwas daraus gelernt? Darum geht es in unserer heutigen Sendung und meine beiden Gäste sind ins Funkhaus nach Köln gekommen. Ich begrüße Nele Flüchter, Diplompädagogin und Mutter von zwei Kindern. Sie hat aus Unzufriedenheit mit Schul- und Familienpolitik im Frühjahr, also während des Lockdowns, gemeinsam mit anderen Eltern die Initiative Familien in der Krise gegründet. Guten Tag, Frau Flüchter.
Guten Tag.
Und ihr gegenüber mit reichlich Abstand sitzt Harald Willert, früherer Schulleiter eines Gymnasiums in Oberhausen. Er ist Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung Nordrhein-Westfalen, die kürzlich in einem offenen Brief an Ministerpräsident Armin Laschet die Corona-Schulpolitik des Landes heftig kritisiert hat. Die gesamte Verantwortung werde an Gesundheitsämter, Schulträger und Schulleiter weitergegeben, heißt es da. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Willert.
Guten Tag.
Und wie immer in der Streitkultur haben Sie beide zunächst Gelegenheit, in höchstens einer Minute auf unsere Titelfrage zu antworten. Frau Flüchter, haben Deutschlands Schulen in der Corona-Krise versagt?
Ja, also das Gefühl schleicht sich so ein bisschen ein. Man muss es aber eigentlich zweigeteilt sehen. Also zum einen haben auch die Schulministerien zum großen Teil auch versagt. Also da sind Verordnungen zu spät gekommen. Es wurde nicht genügend auf die Lehrerbedürfnisse eingegangen. Also man wurde halt irgendwie auch so ein bisschen alleingelassen als Lehrer. Andererseits muss ich auch sagen, dass mir in der Krise durchaus Flexibilität und Kreativität von Lehrern gefehlt hat, um mit dieser Situation umzugehen.
Vielen Dank für diesen ersten Aufschlag. Herr Willert, Ihre Gegenrede bitte. Haben die Schulen in der Corona-Krise versagt?
Nein, ich denke, dass sie nicht versagt haben. Diese Situation hat es vorher noch nie gegeben. Das heißt, die Schüler waren nicht in der Schule, für Schule eigentlich vollkommen undenkbar. Und dann kam hinzu, dass darauf die Schulen nicht vorbereitet sind, inhaltlich, aber auch die technische Ausstattung und das Know-how fehlte, nicht vollkommen fehlte. Das war das Positive. In ganz vielen Schulen haben sich Schulleitungen mit Kollegen und Kolleginnen auf den Weg gemacht, technische Möglichkeiten zu gestalten und nach einer Woche und oder nach einigen Tagen dann im Grunde genommen mit ihren Schülerinnen und Schülern ans Netz zu gehen, zusammenzuarbeiten. Übergangen werden darf dabei nicht der Gedanke, dass das rein technisch ganz häufig nicht möglich war. Und das, was im Vorspann genannt worden ist, PDF-Dateien, natürlich hat es auch Zusendungen oder Abholungen per Post gegeben von gedruckten Materialien. Aber das war sowohl auf der Schulseite als auch auf der Eltern- und Schülerinnen- und Schülerseite oft der einzige Weg, um miteinander Arbeit austauschen zu können und überhaupt im Kontakt zu bleiben. Bei vielen ist als einzige Möglichkeit am Ende das Telefon geblieben.
Das war der FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube, den wir da gehört haben mit den abgeworfenen PDFs. Ich will darauf trotzdem nochmal zurückkommen, ohne hier Kritik mit der Gießkanne zu üben. Aber das war ja das Gefühl vieler Eltern, dass da Arbeitsblätter nur über den Kindern abgeworfen werden, zu denen die Schülerinnen und Schüler selbst nach Wochen keine Rückmeldung bekommen haben. Dass Lehrer abgetaucht waren, das waren Erfahrungen, die tausendfach berichtet und auch bestätigt wurden. Also bei aller Überraschung und Besonderheit der Situation, wo waren die Lehrer und auch die Schulleiter in dieser Situation?
Wie immer, auch ohne Corona, hat es Lehrer gegeben, die ihren Job nicht so ernst nehmen, nicht so gut machen. Und der Großteil, der ihn wirklich sehr ernst nimmt und sich da ganz und gar einbringt, dass diese Fälle jetzt, die nicht positiv sind, hervorgehoben werden, mag aus der Sicht der Eltern und der Öffentlichkeit seine Berechtigung haben. Ich kann es nur nicht für alles nehmen. Ich bin sehr dafür zu sagen, wenn Leute ihren Job nicht ordentlich machen, sollen sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ich bin aber nicht bereit zu sagen, daran hat es gescheitert. Da kann ich für die Zukunft sagen, ich habe wiederholt Rückmeldungen gekriegt, wo ich Schulleiterinnen gefragt habe, wie gehst du mit schwierigen Kolleginnen oder Kollegen um, die gesagt haben, ich habe einfach eine Regelung im Haus. Einmal in der Woche mit jeder Familie oder mit jedem Kind Kontakt zu haben, gehört bei uns jetzt zum Standard. Das wird eingehalten und damit haben wir ein Minimum und auf da bauen wir auf. Aber ich muss schon sagen, an solche Dinge müssten sich Schulleiter erst gewöhnen und haben erst vielleicht mit der Zeit immer deutlicher gemerkt, dass sie an diesen Stellen auch korrigierend eingreifen müssen.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich betreue ja auch selbst Berufsschüler und habe da auch Rückmeldungen zu den Schulen von meinen Schülern bekommen. Und es ist bei den meisten so gewesen, dass diese in der ganzen Zeit des Lockdowns, in der ganzen Zeit, wo kein regulärer Schulbetrieb stattgefunden hat, die hatten teilweise nur zweimal in dieser ganzen Zeit Unterricht. Und das ist wirklich eine traurige Zahl. Und man muss auch dazu sagen, dass 20% der Schüler überhaupt gar nicht von ihren Lehrern erreicht wurden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir schon gewünscht, dass die Lehrer dann das Telefon in die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist vielfach nicht passiert. Das ist definitiv das, was uns zurückgemeldet wurde.
Was hätten Sie sich denn zusätzlich gewünscht von den Lehrern, Frau Flüchter? Sie sind ja auch im Kontakt mit vielen anderen Eltern.
Ja, also wir hätten uns vor allen Dingen gewünscht, dass mehr Videounterricht durchgeführt worden wäre. Und klar, da gab es nicht so wirklich gute Lösungen von Seiten des Schulministeriums, aber da hätte man sich halt auch selber Lösungen suchen können. Das ist auch in vielen Fällen passiert. Also es gibt auch Lehrer, die das gemacht haben. Das ist aber definitiv nicht genug passiert. Und dann ist es halt auch so, dass man ja auch seine Schüler kennt und weiß, wo es Probleme gibt, wo es vielleicht auch Probleme in den Familien gibt. Und ja, da haben sich viele Lehrer im Endeffekt nicht drum gekümmert. Also ich glaube, es gibt viele Lehrer, die sich schon Mühe geben, aber viele Schüler sind auch komplett untergetaucht und man hat nicht das Gefühl gehabt, dass dem so großartig nachgegangen wurde. Und es ist ja auch so, dass die Zahlen der Kindeswohlgefährdung jetzt ganz enorm angestiegen sind. Wir haben aktuell mehr Fälle von Kindeswohlgefährdung und zwar 10% mehr als im Vorjahr. Und das ist eine wirklich traurige Zahl und das hat definitiv mit der Zeit der Schulschließung zu tun.
Ja, ich möchte nicht, dass es hier zum Lehrerbashing wird. Also da muss ich an dieser Seite, Stelle muss ich wirklich auch für mich den Strich ziehen. Ich weiß, dass das nicht Einzelfälle sind. Ich weiß aber, dass es nicht die große Masse ist. Und wenn jemand sagt, dieses Verhalten eines Kollegen war und ist nicht korrekt, dann soll es bitte auf dem normalen dienstlichen Wege angesprochen werden. Ich kann das von hier nicht regeln und will das auch von hier nicht regeln. Das ist nicht meine Aufgabe.
Aber das wäre doch beispielsweise die Aufgabe der Schulleiter. Sie sind ja nun Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung und setzen sich dafür ein, dass der Schulleiterberuf anerkannt wird als eigener Beruf. Dann ist natürlich auch die Frage, ob es nicht die Aufgabe der Schulleiter gewesen wäre, in dieser besonderen Ausnahmesituation auch besondere Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel auch dafür. Ich habe mich beispielsweise gewundert, dass dann nach wochenlangem Lockdown und Ferien darüber gesprochen wurde, huch, die Fenster im ersten Stock lassen sich nicht öffnen und wir müssen jetzt die Tische auseinandersetzen und außerdem brauchen wir Flüssigseife. Das waren ja Dinge, die eigentlich schon am Mitte März, als der Lockdown begonnen hat, klar waren.
Also das befremdet mich auch schon fast, weil ich ganz viele kenne, die da ganz früh, die Schulleiter haben teilweise 7 Tage in der Woche in ihrer Schule gesessen. Viele haben auf die Osterferien verzichtet, sind in der Schule gewesen, weil sie alle Organisationen aufrechterhalten wollten, die aufrechtzuerhalten waren. Das muss man einfach mal ganz deutlich sagen. Was Seife, was Ausstattung, was alles im Gebäude angeht, haben die Schulleiterinnen und Schulleiter mit ihren Schulträgern klären müssen. Das war auch nicht immer einfach. Rückmeldung von gestern, warum verbrauchen Sie eigentlich so viel Seife? Oh weh, das ist zu leicht. Personalangelegenheiten werden übrigens und dürfen nicht von Schulleitern betrieben werden. Die sind von den Behörden, sprich von den Schulaufsichten, zu behandeln. Und dann müssen Sie diese Menschen fragen, wie sie damit umgehen. Bitte nicht die Schulleiter. Die haben sicher an vielen Stellen auf Dinge aufmerksam gemacht.
Also ich denke auch, dass die Schulleiter in dieser Krise wirklich sehr viel zu tun hatten. Das würde ich auch definitiv nicht in Frage stellen. Also ich kenne die Verordnungen, die da regelmäßig rumgeschickt wurden. Ich habe mir die immer sehr genau angeschaut. Und das ist wirklich viel gewesen. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist in aller Regel 1 bis 3 Tage vor Umsetzung der neuen Verordnung gekommen. Das heißt, es gab auf jeden Fall viel zu lesen. Und das muss dann auch erstmal umgesetzt werden. Aber nichtsdestotrotz fehlen mir so ein bisschen die kreativen Lösungen in den Schulen. Also auch jetzt, wenn man sich das anguckt, jetzt hat das Schuljahr ja wieder begonnen, es ist Präsenzunterricht, der durchgeführt wird, der auch teilweise unter sehr erschwerten Bedingungen durchgeführt wird. Und ich frage mich zum Beispiel, warum wird nicht häufiger Outdoor-Unterricht gemacht? Weil dort ist ja zum Beispiel die Ansteckungsgefahr viel geringer. Warum wird das so selten gemacht? Also mir fehlen so ein bisschen diese flexiblen Lösungen, die man aus vielen anderen Berufsbereichen kennt, die sich einfach was überlegt haben.
Wurde denn jetzt in der Zwischenzeit etwas verändert? Wie wäre es, wenn wir in einen zweiten Lockdown kämen oder wenn Quarantäne durchgesetzt werden müsste, Schüler wieder zu Hause bleiben müssen? Sind die Schulen jetzt besser gewappnet dafür? Herr Willert.
Also natürlich werden die Schulen die Startschwierigkeiten vom März, April nicht haben. Die haben sie für sich als Einzelschule in der Regel geklärt. Was trotzdem offen bleibt, ist, dass ein Teil der Schüler digital auf Internetwege nicht zu erreichen sind oder auch keine Endgeräte, keine passenden haben oder auch in ihren Wohnungen nicht die Möglichkeit haben. Daran hat sich nichts geändert seit April oder Mai. Das ist gleich geblieben. Auf dem digitalen Weg hat es eigentlich bisher keine nennenswerte Verbesserung gegeben. Das Ministerium in Nordrhein-Westfalen hat Logineo zum Beispiel ans Netz gebracht. Die Schulen müssen sich aber anmelden. Das ist noch nicht in der Breite geschehen und dauert auch, wenn die Schulen sich anmelden. Aber die Schüler, die Plattform, um mit Schülern zu arbeiten, ist noch nicht eingerichtet.
Aber es gibt ja 5 Milliarden aus dem Digitalpakt, die auch noch nicht abgerufen worden sind oder nur zu einem kleinen Teil. Da müssen sich Eltern ja jetzt schon fragen, warum sind die meisten Schulen dann immer noch nicht oder warum sind viele Schulen noch immer nicht am WLAN, warum sind die nicht entsprechend ausgestattet dafür?
Ja, es gibt auch nach wie vor keine Verpflichtung, zumindest in NRW nicht, dass sich Lehrer digital fortbilden sollen. Also das wäre ja etwas, was auch sehr hilfreich wäre. Und wenn man zum Beispiel mal in andere Bundesländer schaut, nach Bayern, da gibt es zum Beispiel eine Internetplattform, die nennt sich MEBIS und die funktioniert halt nach wie vor so schlecht, dass dann auch im Herbst, wenn es vielleicht einen zweiten Lockdown geben sollte, dort kein vernünftiger Unterricht darüber möglich ist. Und Herr Willert hat ja eben auch angesprochen, dass es sehr schwierig ist für Schüler, die in nicht so guten sozialen Verhältnissen leben, überhaupt an diesem Unterricht von zu Hause teilzunehmen. Und das wäre etwas, was wirklich ganz wichtig wäre, wenn es nochmal zur Schulschließung kommen sollte, dass man diesen Schülern geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, wo sie dann auch am Unterricht teilnehmen können, wenn der denn nun digital stattfindet.
Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Streitkultur. Heute zur Frage, ob Deutschlands Schulen in der Corona-Krise versagt haben. Es diskutieren Nele Flüchter, Gründungsmitglied der Initiative Familien in der Krise, und Harald Willert von der Schulleitungsvereinigung NRW. Mal unabhängig von einem Lockdown und von Corona. Sie haben das jetzt eben schon angesprochen, dass die Krise einige Probleme an den Schulen auch offenbar gemacht hat, die es schon vorher gab. Etwa was die technische Ausstattung oder die digitalen Fähigkeiten der Lehrkräfte betrifft. Was brauchen Schulen also? Mal abgesehen von Geld und Geräten. Herr Willert.
viele Dinge. Ich möchte noch auch betonen und nochmal bestätigen, was Sie gesagt haben, dass Corona eigentlich nochmal nur verstärkt gezeigt hat, woran es überall mangelt. Diese Fensterdiskussion haben wir ja schon vorher gehabt. Da brauchen wir ja kein Corona, dass Klassen nie gelüftet werden konnten. Die Digitalfrage müssten wir haben seit mindestens 15 Jahren intensiv, ist vor im Jahre 2016 vom Bund angeboten, 5 Milliarden zu investieren. Von diesen 5 Milliarden sind meines Wissens in Baden-Württemberg noch nicht einmal 1% vom Land abgerufen insgesamt. Das heißt, die Schulen sind eigentlich nur die Endempfänger und können zwar Konzepte herstellen, können sich selber darauf vorbereiten, haben aber generelle Ausstattung in ihren Schulen nicht. Das heißt, es fängt mit WLAN an. Sie haben Schulen nicht, sie haben vereinzelt Schulen mit WLAN in allen Räumen, aber bei weitem nicht alle Schulen haben WLAN in allen Räumen. Da bringen die Kollegen, Kolleginnen ihre privaten Geräte mit und können sie nicht benutzen, weil kein WLAN da ist. Die Ausstattung in den Schulen mit Endgeräten ist sehr begrenzt. Die Zahlen von einem Laptop für 30 Schülerinnen in Nordrhein-Westfalen ist mehr als peinlich. Die Frage ist aber natürlich von Ihnen gestellt worden, warum ist das so? Das, was da an Geld umgesetzt werden muss, richtig eingesetzt werden muss, muss im Grunde genommen von den Schulträgern bewirkt werden. Die sind für die Infrastruktur zuständig, die sind für die Ausstattung der Schulen zuständig, die sind letztendlich auch dafür zuständig, was Lehrer bekommen, wenn sie etwas bekommen, und was Schülerinnen und Schüler bekommen, wenn sie etwas als Hilfsausstattung bekommen soll. An dieser Stelle mangelt es massiv. Was hier deutlich wird, ist, dass wir im Grunde genommen eine Fehlentwicklung haben, die jetzt vielleicht 10 oder 15, vielleicht sogar 20 Jahre sich langsam entwickelt hat. Und jetzt kriegen wir mit Corona die ganz große Baustelle und wundern uns, dass wir die nicht von jetzt auf gleich in den Griff bekommen.
Ich habe mir dazu mal letztens eine Reportage angeschaut, wo es um das Schulsystem zum Beispiel in Dänemark ging. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich wirklich erstaunt. Also da hat man vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass die Schulen dort ja eher Paläste sind, wenn man sich das im Vergleich zu unseren Schulen hier anschaut. Auch von der Ausstattung her ist das viel besser. Da wird standardmäßig zum Beispiel das Abitur mit Laptops geschrieben. Und da gibt es dann natürlich auch eine viel bessere digitale Ausstattung in den Schulen. Und das ist hier ja definitiv nicht der Fall. Und die haben damit vor 20 Jahren angefangen. Und zwar ohne große Pläne, sondern sie haben sich einfach entschieden, wir fangen an und schauen mal, wo wir dann am Ende landen. Und das fehlt mir hier so ein bisschen, dass man halt einfach mal ausprobiert. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass generell einfach zu wenig Geld für Schulen in die Hand genommen wird. Und zwar einmal, was Digitalisierung angeht, aber auch was Klassengröße zum Beispiel angeht. Das sehe ich definitiv auch als Problem. Und das hat sich jetzt ja auch in Corona als großes Problem gezeigt, dass wir einfach viel zu große Klassen haben. Und es gibt vor allen Dingen auch ein Problem mit den Räumlichkeiten. Also wenn ich mir das anschaue, in vielen Schulen stehen mittlerweile Container, weil die Räumlichkeiten nicht mehr ausreichen. Die ganze Bausubstanz ist häufig marode. Also es gibt wirklich sehr viele Schulen, wo diese Problematik besteht. Und ich finde es auch sehr amüsant, muss ich sagen, dass Herr Laschet jetzt in NRW nach den Sommerferien damit begonnen hat, sich die bauliche Substanz der Schulen mal anzuschauen. Das hätte man natürlich auch zu Beginn der Sommerferien machen können. Das hätte auf jeden Fall Sinn gemacht.
Zu den flexiblen Lösungen möchte ich Folgendes sagen. Das ist von anderen Verbänden und aber auch vom Schulleitungsverband am Anfang der großen Ferien angesprochen worden im Ministerium unter dem Stichwort Plan B. Das Ministerium hat sich massiv geweigert, das Wort Plan B überhaupt in den Mund zu nehmen. Die Elternverbände haben sich da auch eingesetzt, wenigstens zu überlegen, wie kann es gehen, wenn dieser normale Unterricht nicht geht. Und es war ganz klar gesagt, dieses Szenario ziehen wir im Moment bitte überhaupt nicht nach vorne. Wir gehen von dem gewünschten Szenario aus, Normalbetrieb. Und das ist natürlich auch den Schulen vermittelt worden. Und das steht auch in Schulmails drin und da haben Schulen umgesetzt. Kreativität, schön und gut, ist auch an vielen Stellen gelaufen, vielleicht nicht im möglichen Maße. Aber wir sind in Schule leider noch immer ein Betrieb, der ganz schnell auch begrenzt wird, wenn er irgendetwas macht, was an anderer Stelle nicht gerne gesehen wird.
Herr Willert, da höre ich raus, eigentlich gibt es kein richtiges Konzept für eine weitere Schulschließung. Und dann würde man wieder an der Stelle stehen wie im März.
Man steht nicht an der Stelle wie im März, weil eben die Schulen Erfahrung gemacht haben und was wegfallende Schüler, das heißt Schüler, die nicht erreicht werden können, angeht, hat man mit Sicherheit inzwischen den Blick dafür und Wege, damit umzugehen. Aber ein umfassendes Konzept sehe ich nicht.
Frau Flüchter, Ihre Mitglieder Ihrer Initiative sind in der ganzen Bundesrepublik. In so einer krisenhaften Situation wie einer Pandemie, ist der Föderalismus in der Schulpolitik da ein eigenes Problem? Wäre es einfacher aus Ihrer Sicht, wenn bestimmte Regeln für ganz Deutschland gelten würden, damit das nicht so ein Lotteriespiel ist, ob die Arbeitsblätter der Kinder kontrolliert werden oder nicht?
Ja, also das hätten wir uns schon gewünscht, dass es da einheitliche Regelungen gibt, die man dann vielleicht auch so ein bisschen an den Zahlen der Infizierten oder der Kranken ausrichtet, ne? Dass man das wie so eine Art Ampelsystem macht, um einfach ein bisschen mehr Übersichtlichkeit zu schaffen. Aber was wir dann immer so ein bisschen befürchten, ist, wenn man zum Beispiel nach Bayern guckt, die haben dort ja ein sehr, sehr strenges Ampelsystem, sage ich jetzt einmal so, wo dann ganz schnell Schulen geschlossen werden, ganz schnell Kitas geschlossen werden. Und das wäre natürlich nicht wünschenswert, das für ganz Deutschland zu haben. Also man müsste da einen guten Mittelweg finden. Und was auch sehr interessant ist, in einigen Bundesländern, das sind gar nicht so wenige, da ist zum Beispiel Bremen und Hamburg, die ostdeutschen Länder, ich glaube, das Saarland ist auch noch dabei, gibt es zum Beispiel an Grundschulen überhaupt keine Pflicht für eine Mund-Nasen-Bedeckung. In NRW gab es sie sogar im Unterricht an den weiterführenden Schulen. Und das ist halt schon sehr merkwürdig. Also man hat das Gefühl, in manchen Bundesländern sind Schüler ansteckender als in anderen. Und das macht es für die Eltern schon sehr unbefriedigend und auch sehr unübersichtlich.
Herr Willert, ist der Föderalismus für die Schulpolitik ein Problem?
Ich glaube inzwischen ja. Ich glaube, wir brauchen schon eine generelle Ausrichtung, die auch bundesweit tragen müsste. Es ist nur schlecht, darüber jetzt zu verhandeln in solcher Krisensituation. Das hat unser Verband und unser Dachverband auch zum früheren Zeitpunkt schon mal angesprochen, dass dieses Denken in Fürstentümern auch für die Bildung nicht förderlich ist. Es gibt ja da diese Kultusministerkonferenz, wo nur Dinge zum Tragen kommen, bei denen alle einverstanden sind. Und das reicht dann im Grunde genommen über den Abiturrahmen und die Ferienordnung kaum hinaus. Da wäre sicher Entwicklungsbedarf an dieser Stelle. Es ist nur schlecht, es an Corona festzumachen. Corona ist Auslöser für vieles und wir können nur hoffen, dass dieser Auslöser auch in normalen Zeiten, die wir hoffentlich bald erleben, noch erinnert wird und man sich an diese Dinge heranmacht. Ich sehe in allen Bundesländern, oder ich kann es nicht für alle sagen, in den meisten Bundesländern sehe ich einen riesen Entwicklungsbedarf, was Schulsystem und was Schule inhaltlich bedeutet. Aber es ist halt das größte Ministerium, das größte Geschäft in jedem Bundesland mit den meisten Bediensteten, mit der größten Gestaltungsmöglichkeit. Und ich glaube eher, dass das lange dauern wird, bis wir da einen Weg weitergehen. Ich möchte nochmal auf Frau Flüchter zurückkommen. Maske hin, Maske her, Bayern so, Hamburg so. Wenn wir beobachtet haben, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin in ihren Auseinandersetzungen und gespürt haben, wie mühselig die sich auf höchstverantwortlicher Ebene miteinander ins Benehmen setzen, mehr kommt dabei nicht raus, treffen Abstimmungen, die nach 6 Stunden später schon nicht mehr gültig sind, müssen wir uns nicht wundern, wenn vor Ort sich das eigentlich genauso in der Gesellschaft niederschlägt.
Ja, wir haben auch versucht, als Initiative da produktive Vorschläge zu machen, dass man halt schaut, was gibt es für Alternativmöglichkeiten, wie ist zum Beispiel die Arbeit in kleinen Gruppen. Es gibt ja wirklich sehr viele Studenten, die ihre Jobs in der Krise verloren hätten. Da sind natürlich auch viele Lehramtsstudenten dabei. Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, die schon mal in die Praxis zu holen. Aber man muss sagen, dass sich sowohl Frau Karliczek, an die hatten wir uns mal gewandt, die hat gesagt, sie ist dafür nicht zuständig. Die hat uns da abblitzen lassen. Sie hat gesagt, da müsste man sich an die Länder wenden. Dann haben wir zum Beispiel auch mit der Ministerin Frau Gebauer versucht, Kontakt aufzunehmen. Hatten dann auch ein kurzes persönliches Gespräch. Die hat sich dann aber danach nicht mehr gemeldet. Also es wären da durchaus gute Vorschläge auch von unserer Seite aus gewesen, wie man das anders hätte lösen können. Aber da ist man nicht ins Gespräch gegangen.
Wir sind fast am Ende dieser Sendung. Deshalb möchte ich Sie beide gerne bitten, einmal die Perspektive zu wechseln. Frau Flüchter, welches der Argumente von Herrn Willert fanden Sie besonders plausibel und nachvollziehbar?
Ja, also ich muss sagen, ich finde es sehr plausibel, dass er angezeigt hat, wie schwierig es eigentlich ist, sich zu einigen, wenn man sich das auf Politikerebene anschaut und wie unterschiedlich dann auch die Ergebnisse sein können. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das dann auch bei den Schulen zu sehr vielen unterschiedlichen Gegebenheiten führt.
Und Herr Willert, gibt es den kleinsten gemeinsamen Nenner? Können Sie Argumente von Frau Flüchter besonders gut nachvollziehen?
Ich kann die Argumente, dass Eltern für ihre Kinder im schulischen Zusammenhang eine Sicherheit wollen und auch gesehen haben, dass das bei weitem nicht immer garantiert war in den zurückliegenden Monaten und damit die Familien sehr belastet hat, die Kinder auch belastet hat. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Das vollziehen sehr viele Schulleiterinnen und Schulleiterkollegen von mir genauso nach. Und das hat sie lange bewogen, sich ganz intensiv einzusetzen und das, was eben möglich war, möglich zu machen.
Vielen Dank Ihnen beiden. Nele Flüchter von der Initiative Familien in der Krise und Harald Willert von der Schulleitungsvereinigung NRW. Das war die Streitkultur zur Frage, ob Deutschlands Schulen in der Corona-Krise versagt haben. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.